Ja, guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Stefan Schrader hier. Wenn alles so läuft, wie ich mir das vorstelle, dann sehen Sie heute ein Bild von mir auf der Kamera laufen. Und die Konferenz heute wird sich darauf konzentrieren, zum einen aufgelaufene Fragen, die bei uns sind und die ich hinter mir an der Tafel notiert habe, zu beantworten. Und das wäre auch großartig, wenn Sie weitere Fragen in das Chatfeld geben. Und dann gehe ich da auch gerne drauf ein. Wir haben ja durch diese hohe Frequenz an Veranstaltungen eine sehr hohe Informationsdichte. Und wir haben ständig Dinge, die irgendwie im Hintergrund passieren. Aber die Marktentwicklung ist im Grunde genommen im Großen und Ganzen seit 2 Monaten relativ stark seitwärts, wenn wir die Aktienmärkte anschauen. Allerdings, so wie zu Beginn dieser ganzen Corona-Entwicklungen angekündigt, sehr heterogen. Also es gibt Märkte, die sind sehr, sehr stark gelaufen, auch jetzt im letzten Monat, wie beispielsweise zum Glück große China-Positionen, da haben wir China-Festlandaktien in den Strategien aufgekauft. Ja, die sind sehr gut gelaufen mit zweistelligen Renditen auf 4-Monats-Sicht, aber andere Regionen sind halt auch schwächer verlaufen oder haben sogar Kursabschläge gehabt. Ich habe heute gedacht, dass wir auf die Fragen, da sind einige eingegangen. Warten Sie, ich kriege jetzt hier, glaube ich, gerade einen Hinweis von meiner Mitarbeiterin Frau Flug, dass ich das Chatfeld scheinbar noch gar nicht für Sie aktiviert habe. Dann können Sie natürlich auch gar keine Fragen stellen. Schon erledigt, alles klar. Vielen Dank, Frau Flug. Und so wird es heute sein. Das heißt also, wenn Sie jetzt in das Chatfeld Fragen stellen, werde ich da auch drauf eingehen. Und ich würde jetzt die hinter mir stehenden Themen mit Ihnen gemeinsam durchgehen. Ich gebe Ihnen kurz einen Überblick, dann können Sie bewerten, ob Sie das auch interessiert oder vielleicht die eine oder andere Frage oder der eine oder andere Punkt von Ihnen dabei ist. Und Sie wissen, was Sie erwartet. Ich schätze mal irgendwas zwischen 20, 30 Minuten und je nachdem, was dazukommt, gerne auch noch mehr. Wir werden natürlich viel gefragt zu dem Thema Technologie. Technologieaktien haben dieses Jahr 13% plus, wenn man es global sieht, gemacht, was Sensationelles in dem Umfeld und haben eine unglaubliche Dynamik. Und ich habe in einigen Konferenzen habe ich Amazon als Beispiel genommen und auch auf die Kurs-Gewinn-Verhältnisse verwiesen. Und vielleicht ist den Interessierten von Ihnen aufgefallen, Amazon ist diese Woche jetzt bei 3.000. Das ist das erste Mal vor gar nicht so langer Zeit, die Amazon-Aktie als ein Beispiel nahm, um zu veranschaulichen, wie manche Dinge sind, stand sie bei 2.000 Dollar. Also da ist eine unglaublich positive Dynamik bei allem, was im Technologiebereich zugeordnet wird. Dann ist sehr, sehr, sehr viel gefragt worden rund um Wirecard, hauptsächlich aber 3 Themen, nämlich haben unsere Fondsmanager dort investiert, die wir in den Strategien als Zielfondskandidaten eingesetzt haben. Dann ist es so, dass, ich gucke mal, Sie müssen mich eigentlich auch so sehen können, mit Glück auf die Tafel, dann wie kommt es, dass Banken so hohe Kredite vergeben? Und gerade in der Presse der letzten Tage sieht man ja auch, dass es einige Banken gibt, die frühzeitig Kredite abgelehnt haben, während andere Landesbanken wieder mal vorneweg viel Kredit vergeben haben. Und was bedeutet das für die Aussagekraft von Bilanzzahlen von Unternehmen? Bei Wirecard ist ein DAX-Unternehmen, da gibt es eine Regulierung, die aufpassen soll, da sind Wirtschaftsprüfer und so weiter. Da werde ich ein bisschen drauf eingehen. Zu Lufthansa sind wir auch viel gefragt worden, weil das ja ein recht präsentes Unternehmen ist mit dem Rettungspaket. Da werde ich 1, 2 Sachen zu sagen. Wir werden gefragt viel, was die Zunahme, also diese katastrophale Entwicklung wirklich der Ursache der Virus nämlich in den USA bedeutet und nach sich zieht, was wir dazu denken. Dann Emerging Markets natürlich, die jetzt, was die Infektionen angeht, noch relativ gut davor sind. Aber wie sieht das da mittelfristig aus, weil wir relativ viel Geld traditionell inzwischen schon fast in Emerging Markets investiert haben. Dann in China, wir hatten eine Erholung angekündigt. Im Moment sieht das sehr gut aus. Ein Update dazu, wie wir dazu denken. Und wir haben ja weiterhin in den Strategien, ist das gut abzulesen, im Großen und Ganzen immer noch eine wirklich sehr zurückhaltende Einstellung und sehen diese große Diskrepanz zwischen Realwirtschaft und den Finanzmarktentwicklungen. Also was wir im Grunde gefragt werden, ist, erwarten wir hinter der nächsten Ecke den nächsten Crash, ja, weil wir immer noch relativ vorsichtig aufgestellt sind in den Strategien. Und dann, wo steht der Markt eigentlich in diesem Gesamtablauf? Man ist ja dazu verleitet, jetzt zu bewerten, 18. März bis heute. Und da ist es halt kräftig hochgegangen, vor allem die ersten 6 Wochen bis Ende April. Aber die Krise ist ja in vollem Gange. Wenn man die Tageszeitung aufmerksam liest, dann sieht man ja die realwirtschaftlich passierenden Dinge, die unglaubliche Arbeitslosigkeit eigentlich quer über den Erdball. Und auch mit gesundem Menschenverstand erschließt sich einem, dass bestimmte Geschäftsmodelle nie wieder so sein werden, wie sie vorher waren. Zuvorderst genannt der ganze Bereich Tourismus, Flugverkehr, also Personenflugverkehr. So, und also wo stehen wir da eigentlich? Wie ist unsere Einschätzung, werden wir gefragt. Stehen wir da am Anfang der Krise, erstes Viertel, Halbzeit, ist das Gröbste jetzt schon hinter uns? Da ist auch für viele so eine kognitive Dissonanz. Gerade wenn sie sich mit unseren fundamental, also sachlich anfassbar, logisch und fundiert nachvollziehbaren Darstellungen der wirtschaftlichen Entwicklung beschäftigen, weil sie eben an den Dienstagabendkonferenzen dabei sind oder an den großen Quartalskonferenzen. Und dann eben dazu diese Börsenkurse sehen, die ja wirklich maximale Euphorie teilweise signalisieren. Also wo stehen wir da letztendlich? Jetzt mal in der Fußballsprache gesagt, sind wir in der 30. Minute, haben wir gerade Halbzeit oder sind wir schon in der Nachspielzeit und haben jetzt ein super Spiel verpasst, also sprich die Erholung an den Aktienmärkten. Und dann eben, wie wir Chancen und Risiken sehen, und das liegt in der Natur der Sache, ist aber nicht unbedingt in der Natur des seriösen, nachhaltigen Investierens. Da ist oft der Betrachtungszeitraum so das Kalenderjahr. Ja, also die Fragen, die ich jetzt hier so zusammengefasst darstelle, die teilweise auch wirklich eingereicht worden sind, was wir gut finden, wir animieren ja immer dazu, das zu machen, gerade für diese Dienstagskonferenzen, wie sehen wir es am Jahresende? So, das ist so die Frage, ja. Und ist auch ganz lustig, auch die Presse fragt dann ja immer so DAX-Prognosen ab und so weiter, ja. Das ist aber natürlich nicht im Sinne des Investierens, weil das ist eher ein mittel- bis langfristiger Zeitraum, den Sie auch mitbringen sollten, einfach kurzfristig ist. Und das hat man selten so gesehen, wie in den letzten Monaten Spekulationen einfach zu massiv kursbeeinträchtigend und beeinflussend. So, das sind also die Punkte, auf die ich eingehe. Ich freue mich, wenn Sie ins Chatfeld weitere Fragen schreiben. Mir wurde gerade gesagt, dass das nichts gebracht hat, dass ich neben der Tafel stehe, weil sie zu sehr spiegelt. Aber das habe ich mir auch, wie gesagt, selbst als Notizen draufgeschrieben. Ich würde dann auch gleich loslegen, mal mit dem Technologiesektor. Und in der Annahme, dass die meisten, die heute dabei sind, auch in vorherigen Konferenzen dabei waren, habe ich ja das Phänomen erklärt, dass die scheinbaren, offensichtlichen Krisengewinner unglaublich viel Geld anziehen und dass dadurch eine sehr konzentrierte Markterholung ist, die nicht in der Breite stattfindet. Und das setzt sich fort. Das habe ich zum Glück ja auch gesagt, dass man spekulativ auch darauf setzen könnte, dass man diese Konzentration des Geldes ohne Berücksichtigung der Attraktivität der Bewertung an den Aktienmärkten einfach kauft, weil intuitiv die Story sich gut anhört und gut anfühlt, die ist einfach fortgeschrieben worden. Ja. Und das ist auch tatsächlich die ganze Erklärung. Die Treiber sind genau die gleichen wie die ich geschildert habe. Ich wünschte mir natürlich, dass Sie beobachtet haben, dass Sie, das ist jetzt übrigens seit Monaten so, in diesen Konferenzen auch viele Informationen bekommen, die dann mit 8 Wochen Verzug auch in der Tagespresse durchgenudelt werden. Also ich las jetzt diese Woche das erste Mal auch in der Mainstream-Presse, also Handelsblatt und sowas, also Wirtschafts-Mainstream-Presse, las ich das erste Mal, dass man wahrgenommen hat, dass eben die Kompensation durch weggefallene amerikanische Sportwetten an den Aktienmärkten landen und die kostenfreien Broker für gestückelte Aktienkäufe und Verkäufe, die im Hintergrund an die Hedgefonds die Daten verkaufen, das hatte ich in der letzten Konferenz erklärt, dass die eben zunehmend zum Casino das Ganze gemacht haben. Und war aber jetzt in der Presse, ich glaube, das war heute Morgen, weil eben ein junger Mann sich durch eine Fehlanzeige in seinem Account, da stand minus 700.000, er hatte plus 14.000, weil der relevanteste Player in dem Markt in den USA, der unglaublich gewachsen ist, der hat ja halt eine Anzeige, einen Fehler in der Depotanzeige und der junge Mann hat sich dann das Leben genommen. Also das heißt, der Aufhänger für die Story und das mal zu ergründen ist, dass da nicht jemand das Leben genommen hat. Aber dass es eine große Einflussgröße ist, bleibt weiterhin so und es ist weiterhin so, dass sehr viel Geld einfach konzentriert in scheinbare Gewinner geht. Und unabhängig davon, ob die Bewertungen angemessen sind. Ob jetzt zum Beispiel Amazon mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von noch heute nicht verraten, weil die Dynamik ist die gleiche und es ist tatsächlich weiterhin so, wie vor zwei Wochen gesagt, das Szenario, was ich bis Jahresende sehe, bis Jahresende, weil es ist unterm Strich halt doch noch ein kurzfristiger Zeitraum, relativ kurzfristiger Zeitraum, ist zwischen plus 20 und minus 40%, wenn man jetzt den reinen Aktienmarkt sieht. Ja? Also es ist keine Prognose für irgendeine Strategie oder so, sondern für ein quasi nicht gemanagtes Index-Aktienmarkt-Thema. Und ich will damit vor allem auch sagen, und das meine ich auch ernst, dass die Bandbreite außerordentlich hoch ist, weil eben diese Zwinglein an der Waage, also es ist bei sehr wenig Umsatz eben, da werden die Kurse im Moment bewegt, aber sehr wenig, sagen wir, bleibender Liquidität, sondern durch kurzfristige Zockergelder getriebene Kurse, kann mit relativ wenig Veränderung viel Kursbewegung passieren. Und die Bandbreite ist kurzfristig auf jeden Fall so groß, was eben auch zur weiterhin fortgeführten Portfoliostrategie führt, die ich zum Abschluss wieder kurz erläutere, weil da bin ich doch noch öfter nachgefragt. Das muss man sich immer vor Augen halten. Wir haben zwar, wir haben jetzt in den Strategien, die meisten von Ihnen sind ja Strategie-Pro-Investoren, wir haben da aktuell, meine ich, 659 Mandate. Aber es ist ja nicht so, dass jetzt alle 659 Mandate in diesen Webkonferenzen waren. Ja? Und dadurch erreichen uns auch viele Fragen von Menschen, die eben nicht in diese Konferenzen kommen, die nur das Ergebnis sehen, also eine Zahl, und nicht so, wie Sie das machen, sich mit dem dahinterstehenden Treibern der Logik und der meiner Meinung, logischerweise unserer Meinung nach, sehr fundierten Portfolio-Konstruktion mit dem Höchstmaß an Sicherheit, was man ihnen einbauen kann in dieser extrem unsicheren Zeit, werden die Ergebnisse erzielt. Ja? Und vor dem Hintergrund, das habe ich ja auch die letzten Mal erläutert, sind eben die Strategieergebnisse zumindest für alle Strategien außer offensiv Doppelplus auch absolut vorzeigbar, weil sie eben extrem wenig spekulatives Risiko im Portfolio haben. So, und das werde ich am Ende aber nochmal ganz kurz erklären, weil ich war bewusst ganz am Ende, weil das einige von Ihnen wahrscheinlich schon auswendig kennen, weil die Grundstrategie ist eine ähnliche inzwischen seit 3 Monaten. Ja, wir sind Wirecard, der zweite Punkt, den wir da haben. Das war unglaublich. Ich meine, ich bin kein Einzeltitelmensch, ich bin ja wirklich mit absoluter Überzeugung und jeder Zelle meines Körpers Fondsinvestor. Und trotzdem habe ich in der heißen Phase, ich sag mal so die letzten 4 Wochen, bevor die Bombe geplatzt ist und jetzt in den 10 Tagen danach, ich habe zeitweilig, glaube ich, 10 Anrufe am Tag bekommen. Also es war ja schon ein sehr, sehr, sehr präsentes Thema. Und jetzt konzentrieren wir uns aber, ich werde da jetzt nicht an diese Spekulationen und so einsteigen, weil was daraus wirklich wichtig ist, ist Folgendes. Wie soll ich sagen, ich habe nie eine Empfehlung gegeben zum Kauf, zum Verkauf und so weiter. Ja? Die Zahlen von Wirecard sahen aber ziemlich attraktiv aus. Ja? Ich habe mal vor 6 Wochen, da rief mich eine Freundin an und wollte wissen, ob das jetzt ein Kauf wäre und so. Die hat ja mal bei fast 200 gestanden und dann war sie über unter 100. Da habe ich gesagt, dass die Zahlen ziemlich attraktiv aussehen. Man kann das ja mit anderen Firmen, die ähnliche Geschäftsmodelle haben, vergleichen. Und die hatten andere Kursgewinnverhältnisse und weniger Gewinndynamik, also Wachstum, Gewinnwachstumsdynamik. Und da habe ich gesagt, aber da wird halt jetzt seit 1,5 Jahren von der Financial Times Druck gemacht. Aber man kann sich das so schwer vorstellen, dass es so ist wie damals bei Enron. Ja, das habe ich ja aktiv miterlebt 2002. Enron war eine der Top 10 Firmen in den USA, ein Energiehändler, und hat in einem absolut gigantischen Ausmaß betrogen, hat die Zahlen gefälscht und wurde damals von einer der 5 größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften auch über Jahre testiert. Und wieder in den USA eine der Top 10 Börsengesellschaften zu sein, absoluter Wahnsinn. Und war eine absolute Luftpumpe, eine Luftnummer und eine spektakuläre Pleite. Und vorher sprach man immer von den Big 5 bei den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und seitdem spricht man von den Big 4, weil der die geprüft hat, Arthur Anderson, ist dadurch eben auch abgewickelt worden und pleite gegangen. Und es ist wirklich sehr erstaunlich, dass jetzt 18 Jahre später in Deutschland ein vergleichbar wirklich, das ist wirklich unter Investorengesichtspunkten auf Mark und Bein peinlich blamiert, weil es hier eben Warnungen gab. Ne? Bei Enron war es auf heiterem Himmel, aber es gab durch die investigative Untersuchung da oder investigative Journalismus von Financial Times ja viele Indikationen. Und ja, es ist wirklich eine ziemlich peinliche Sache für einen deutschen Investitionsstandort. Und die Frage, man sich stellen muss, ist, oder also muss man natürlich nicht, aber als professioneller Investor sollte man sich hier dann stellen, inwieweit sind denn die Daten valide? Ja? Wenn jetzt ein Unternehmen im DAX, das ist das höchste Premium-Segment, was also die Transparenz und Dokumentation angeht, immerhin in Deutschland und nicht in der Nahen Republik, wenn so ein Unternehmen, das von Ernst & Young, eine der vier Top-Wirtschaftsprüfungsgesellschaften der Welt, seit Jahren testierte Abschlüsse hat, reguliert von der BaFin und Bundesbank, das schreiben immer alle nur über die BaFin, wenn so ein Unternehmen, ja, wo man prüfungspflichtig ist, also so wie übrigens zum Beispiel auch eine Vermögensverwaltung, es gibt ja nur einige hundert Zulassungen in Deutschland, wenn das möglich ist, worauf kann man sich dann noch verlassen? Also das wäre tatsächlich eine berechtigte, verunsichernde Frage. Und die Antwort ist aber, weil sonst kann man sich wirklich nur im Keller einschließen und gar nichts mehr machen. Man muss sich darauf verlassen können. Das wird einen ziemlichen Ruck geben. Wir dürfen alle noch mehr Regulierung erwarten. Und ich bin gespannt, wie Ernst & Young mit den Jahrzehntausenden in Vorbereitung befindlichen Klagen zurechtkommen wird. Vielleicht sind es dann nur noch die Big Three und nicht mehr die Big Four. Man wird es sehen, ja. Also es gibt da erste Anwälte, die sich auf die Klagen einschießen und sammeln. Und ich las letzte Woche, einer hat schon 30.000 Registrierungen. Und genau. Also dieses Thema ist, um es auf den Punkt zu bringen, man muss das differenzieren. Die Zahlen waren gut, es waren testierte Abschlüsse und so weiter und so fort. Und das ist eine Erklärung, ja, warum alle relevanten Manager und Fondsgesellschaften, also alle großen, das ist jetzt heute noch so, dass viele investiert sind, weil sie indexnah investiert müssen, investiert waren. Das ist Botschaft 1, dass einfach viele sich einfach nur auf die Zahlen verlassen, weil sie attestiert sind. Und ich glaube, dass das grundsätzlich auch was ist, was wir alle mitnehmen sollten, dass der Rechtsstaat da funktionieren wird und dass man hier nochmal Lehren zieht. Und das ist nichts, was am laufenden Band passieren wird. Ja, vor allem nicht danach. Ich rechne auch mit übrigens einem gigantischen Umfang von Staatsklagen, also für auf Schadenersatz gegen den Staat von Aktionären. Das zweite ist, keiner unserer aktiven Fondsmanager, und wir haben ja zwei Europapositionen, die auch von der Größenordnung in das Segment passen würden, also die Zielunternehmen haben, die in der Größenordnung sind, die Wachstumsstories schreiben wie Wirecard, aber keiner unserer Manager, weder die Europafonds und auch nicht andere globale Mandate hatten, auch nur einen Cent in Wirecard investiert, weil sie eben bei den aktiven Selektionen nicht durchgekommen sind. Und das kann man bitte auch sehen, weil aktives Management sich da logischerweise klar unterscheidet von Indexnahmen investieren, was eben die ganzen großen, wirklich großen Player machen. Wir haben ja bei den europäischen Aktienmandaten zwei Boutiquen, die wirklich weitgehend unabhängig oder die unabhängig entscheiden können, was sie sich ins Portfolio legen. Und das nimmt man mit. Das ist meiner Meinung nach, also ich will mich jetzt nicht an dieser Pleite irgendwie schönreden, aber wir sind einfach oft gefragt worden. Ja, also seid ihr da investiert oder nicht? Und einige haben auch gesagt, wir sollten es doch ausschlachten, dass wir eben nicht investiert waren. Aber da wir nur die Zielfondskandidaten aussuchen, will ich mich nicht mit deren Blumen schmücken. Ich will ihnen aber erklären, dass es so ist und in der Hoffnung, dass sie sich damit gut aufgehoben fühlen. Ja, beim Wirtschaftsprüfer, wie gesagt, man muss sich darauf verlassen können. Da wird ein Ruck durch die ganze Branche gehen. Und ich bin gespannt, ob es Ernst & Young dann noch in 3 bis 5 Jahren durchgibt, wenn die ganzen Klagen durch sind. Und bei den Banken sieht man mal wieder, dass wenn Banken mehrere hundert Millionen Kredite vergeben, dass das eben auch keine Sicherheit ist, dass es gründlich geprüft worden ist. Also sehr, sehr kurioser Fall. Und eine ziemlich peinliche Aktion für Deutschland als Investitionsstandort. Sie sind als Investoren aber überhaupt gar nicht davon negativ betroffen und können sich dann guten Händen wähnen, was die Selektion der Unternehmen angeht. Dann, ich muss gerade mal gucken, ich hab keine Fragen bisher. Also ich bin wirklich dankbar, wenn wir das möglichst interaktiv gestalten können und deswegen bieten wir das auch an. Bei der Lufthansa. Die Lufthansa möchte ich als Beispiel nehmen, das ist dann so eine Mischung zu dieser Frage, wo stehen wir denn in der Krise vom Zeitablauf? Also es ist so, dass Sie, was die Krise angeht, im Zeitablauf sich vorstellen können, wenn es ein Fußballspiel wäre, dann ist meine Schätzung, dass wir irgendwo zwischen 35. und 40. Minute sind für die ganz Fußballfernen, die es wahrscheinlich in Deutschland gar nicht gibt. Fußball spielt 90 Minuten, zwei Halbzeiten. Wir sind also in dieser ganzen Corona-Börsen-Krisensituation, wir sind also maximal meiner Meinung nach in der 40. Minute. Also wir sind noch in der ersten Halbzeit, definitiv. Und es wird nicht so einbahnstraßenmäßig nach oben weitergehen, wie Sie es im Moment sehen. Ja, also für die unter Ihnen zum Beispiel, die in der Strategie offensiv Doppelplus investiert sind, wenn es Fußballspiel wäre, dann, also es ist jetzt so, dass ich absolutes Verständnis dafür habe, wenn Investoren sich im Moment da nicht wohlfühlen und vielleicht sogar überlegen, ob das die richtige Strategie für sie ist, dann gibt es eben zwei Punkte, die ich Sie bitte mitzunehmen. Das erste ist, wenn es ein Fußballspiel wäre, dann wird es jetzt ungefähr 0-2 stehen. Sie sind aber in den spielerisch, sag ich mal, top aufgestellten, in der spielerisch top aufgestellten Mannschaft investiert. Und das Spiel hat halt erst 40 Minuten hinter sich. Also da ist noch gar nichts verloren. Und in der Vergangenheit ist es eben so, dass die Mannschaft, also die für sie spielt, um in dem Bild zu bleiben, historisch sehr gute Ergebnisse abgeliefert hat in schwierigen Spielen. So, und das ist das eine, das wichtig ist. Das andere ist, das habe ich in einer der letzten Konferenzen auch schon gesagt, dass vor allem unternehmerische Investoren diesen Gedanken, dass man so stark mit Absicherung arbeitet, teilweise nicht mögen. Das ist ein Bauchgefühl. Und die Option, die sie dann immer noch haben, ist, sie müssen nicht die Mannschaft wechseln, sondern quasi das Spielsystem. Sie können jederzeit kostenfrei die Strategien wechseln, weil wir eben in der Offensivstrategie eine bestimmte relativ hohe Aktienquote ja immer haben, mindestens 50%. Und die Strategie deswegen natürlich auch sehr viel besser im Moment dasteht, weil wir da eine höhere Aktienquote hatten. Und in der Selektion, das gilt für alle Strategien, ist es so, dass sie deutliche Mehrwerte haben. Also die Manager, die wir ausgesucht haben, die liefern unseren Investoren wirklich in dieser Krise einen deutlichen Mehrwert. Das, was wir in der Strategie offensiv Doppelplus quasi als Unterperformance haben, resultiert nur daraus, dass wir zu defensiv waren ab Mitte, Ende März, ne? Und diesen spekulativ starken Anstieg nicht mitgemacht haben. So, und Lufthansa ist ein gutes Beispiel dafür. Als großes Unternehmen, und auch hier geht es wieder darum, es ist keine Aktienempfehlung, weder zum Kauf noch zum Verkauf und gar nichts. Ich möchte Ihnen daran nur beschreiben, weil das ein Unternehmen ist, das wir alle kennen, und weil ich finde, dass im Flugbereich man recht intuitiv gut nachvollziehen kann, dass die Änderungen irreversibel und auch länger sind. Es ist halt total unrealistisch und naiv anzunehmen, dass nächstes Jahr wieder alle wie verrückt fliegen. Und zwar ist das unangemessen und unrealistisch, weil also nicht nur, weil es ganz viele Kontaktbeschränkungen gibt und ganz viele Unternehmensregeln schlicht persönliche Meetings noch für Ewigkeiten verbieten werden, auch quasi die Hygienevorschriften nerviger sind, in Anführungsstrichen, und so weiter. Die Alternativen sind im Vergleich attraktiver. Also jetzt nach Berlin von München zu fliegen im Moment, weiß ich nicht, ob ich auf die Idee käme. Also da buche ich mir lieber in der ersten Klasse ein Bahnticket und sitze da im ganzen Waggon alleine. Und verstehen Sie, das ist eben, und da ist so viel Hoffnung, ja. Sie haben es vielleicht in der Presse verfolgt. Es gab halt einen Großinvestor, der Unternehmer, der Knorr-Bremsen aufgebaut hat, hat halt relativ viele Anteile an der Lufthansa, und dann haben sie ein bisschen hin und her gestritten, ob der Staat jetzt die Rettung finanziert, die Anteile bekommt, und so weiter. Und in dieser ganzen Diskussion wird dieser Punkt, ob das Geschäftsmodell dauerhaft profitabel sein kann, überhaupt gar nicht viel diskutiert. Es ist aber so, dass eine Lufthansa, eine wirklich sehr gesunde Top-Fluggesellschaft weltweit, hoch angesehen, vor der Krise nur ein klein bisschen mehr Auslastung hatte, als sie brauchten, um profitabel zu sein. Und das ist das eigentlich die entscheidende Frage. Kann dieses Geschäftsmodell mit den Kosten, die eine Lufthansa hat, die hat einen riesen Flug- und Fuhrpark und hat 120.000 Mitarbeiter, höchst bezahlte Mitarbeiter. Jeder Pilot will bei der Lufthansa fliegen, besitzt sich als erstes dort, weil sie am besten zahlen, super Standards haben, tolle Sozialleistungen und so weiter. Und Die Lufthansa hat wie die meisten profitablen Fluggesellschaften nur 5% oder weniger mehr Auslastung in all ihren Fliegern, die auf der Welt unterwegs sind, gehabt vor der Krise, als das, was sie brauchten, um eine schwarze Null zu schreiben. Und das muss man sich vor Augen halten. Das ist gar nichts. Das ist gar nichts. Ich habe vor ein paar Wochen mal zur Lockdown-Phase gesagt, dass die Lufthansa ein kleineres Flugnetz betrieben hat zu der Zeit als bei der Gründung, ja. Also, und das ist das Spannende. Bei der ganzen Rettung geht es dann, ja, die Mitarbeiter und wie viele müssen gehen und so weiter. Und ich habe Freunde, die bei der Lufthansa fliegen. Ich habe Freunde, die quasi die Piloten sprechen machen, vor und hinter der Tür sind, also Flugbegleiter und Begleiterinnen. Und mir tut das natürlich leid, aber das Unternehmen ist einfach, meiner Meinung nach, hat überhaupt keine Chance, nachhaltig profitabel zu sein, weil die Kosten zu hoch sind. Ja. Und bei einem solchen Unternehmen wird jetzt geredet und 10 Milliarden unserer Steuergelder werden investiert, aber es ist nicht mein Job, jetzt mit Ihnen Wetten abzuschließen, dass das nicht genügt, aber es ist meiner Meinung nach glasklar, dass das gar nicht genügen kann. Ja, die Piloten, die werden alle verzichten auf 20-30% ihres Gehalts vorübergehend für ein paar Jahre, dann sind sie wieder, das kann ich Ihnen auch off the record so sagen, das sagen mir dann eben auch meine Freunde, ja gut, das ist jetzt ja nicht so schlimm, Stefan, dann sind wir wieder auf dem Gehaltsniveau von vor 4-5 Jahren. Ja, natürlich gehen wir das mit. Aber wir reden ja immer noch über deutlich 6-stellige Einkommen. Ja, also von daher ist das nicht das, was genügen wird. Und das ist ein gutes Beispiel, dass in dieser Diskussion sind so viele Hoffnungen, dass es ein vorübergehender Zustand ist und dass sich das alles wieder schnell normalisiert. Und dann wird diese positive Börsendynamik, die sorgt ja auch, wie gesagt, für ein unglaublich gutes Grundgefühl. Und dann werden ja jetzt regelmäßig die Erholungszahlen, also die Wirtschaftsindikatoren, werden jetzt im Moment gerade positiv übertroffen. Also die Veränderung ist positiv größer und schneller und besser und toller, als man es erwartet hatte. Aber, was viele vergessen, natürlich von einem viel, viel niedrigeren Niveau, also von einem katastrophal niedrigen Niveau von historisch, es gab historisch noch nie gesehene Einbrüche vorher. So, und diese ganzen positiven Überraschungen von extrem niedrigen Niveaus, die treiben so viel Hoffnung an und Hoffnung an. Und das ist das, was wir eben auch sehen. Und das ist das, warum ich Ihnen garantiere, dass wir irgendwo zwischen der 35. und 40. Minute sind, wenn es ein Fußballspiel sind, dass wir auch definitiv noch leider, es ist nicht so, dass ich mir das wünsche, bitte, das wissen Sie hoffentlich alle. Ich wünschte mir, dass ich mich in diesem Fall von A bis Z irren würde als Mensch und sag mal auch als Deutscher, weil unserer Wirtschaft das dann auch besser geht. Aber als Portfolio-Manager ist ja meine Aufgabe, jetzt Anlageausschuss, Investitionsbeirat und so, auf Basis von Analysen und Fakten, Ihnen rein Wein einzuschenken, ja, auch wenn das mal unbequem ist. Und es wird eben das dicke Ende noch kommen. Und zwar richtig fett, weil es total absehbar ist. Und dafür ist, wie gesagt, deswegen habe ich das Lufthansa-Beispiel auch genommen als Beispiel. Es werden, so wie bei der Lufthansa, jetzt 10 Milliarden gegeben werden. Ja, 10 Milliarden unserer Gelder. Ohne die Realitäten zu konfrontieren, dass das Geschäftsmodell, dass es ausgeschlossen ist, dass das nachhaltig funktioniert. Das ist einfach komplett unrealistisch. Verstehen Sie? Das ist komplett unrealistisch. Weil der Flugverkehr wird in Europa, das wird ewig dauern, wenn er überhaupt mal wieder dahin kommt, wo er ist. Weil auch alle, das sind ja so Nebeneffekte, arbeiten jetzt halt alle mit, haben gesehen, dass die Webkonferenzen super funktionieren, dass man eben nicht mehr so viel reisen muss. Und das muss man sich eben auch vor Augen halten. Die Unternehmen werden sagen, ja, will ich jetzt Flug und Hotel und so will ich, jede Geschäftsreise kostet ja ruckzuck 1000 Euro und die Person ist den ganzen Tag unterwegs und jetzt haben alle zwangsläufig gesehen, das kann man auch super verschwinden mit Zoom, Teams, Click-Meeting oder was auch immer man als Werkzeug einsetzt, auch machen und die Person ist 3 Stunden beschäftigt, ja, und muss nicht reisen. Und neben diesem Business-Treiber dahinter, dass die Firmen auf die Kosten gucken, gibt es auch Menschen, die sagen, toll, ich habe gar nicht mehr so viel Lust zu reisen, also weil sie nicht von zu Hause weg sind, wegen der Strahlung in Flugzeugen. Und jetzt kommt noch ein wichtiger Treiber, dass es ja bei vielen Menschen auch einen Partner zu Hause gibt und manche haben vielleicht auch Kinder und die werden auch nochmal treiben. Die werden auch sagen, Mensch, Schatz, musst du jetzt unbedingt 2 Tage dahin fliegen, kannst du das nicht in einem Zoom-Call machen oder in einem Click-Meeting-Call, ja, und zu Hause bleiben oder im Büro. Also die Negativtreiber bei Flug sind so groß, ganz offensichtlich, wie ich finde, also total offensichtlich, es ist absolut unrealistisch, dass dieser Markt um weniger als 5% einbricht, und das wäre ja notwendig, damit Lufthansa profitabel ist. Aber trotzdem sind die Hoffnungen so groß, dass das vorübergehend ist, dass 10 Milliarden mal reingegeben werden. Und jetzt kommt eben, ohne die notwendigen, wirklich tiefgreifenden Restrukturierungen zu machen. Verstehen Sie? Und das ist so das Zeichen dieser nur Hoffnung. Und das, was Sie bei der Lufthansa im Großen sehen, öffentlich diskutiert, mit einem zweistelligen Milliardenbetrag Steuergeldern und, ja. Das findet bei jedem Mittelständler jetzt statt. Nicht bei jedem, sagen wir mal, ne, Sie wissen, wie ich meine, Frau Schwab, bei weit über 90%. Und wir wissen es ja auch von Mandaten, die bei uns investiert haben, die teilweise ihre Pensionsgelder investiert haben. Strategien sind ja auch für Betriebsvermögen und Pensionsverpflichtungsfinanzierung einsetzbar und so weiter. Die sind alle im Kampfmodus, ja. Die haben gesagt, ich habe tolle Mitarbeiter, ich will die halten, die machen Kurzarbeit, die nehmen Kredite auf und so weiter. Und das war auch ein schlauer Schachzug der Regierung. Das habe ich in einer der frühen Konferenzen, als das Paket verabschiedet war, auch mal gesagt. Das war relativ schlau, das so zu machen, weil diese Kredite werden zwar von der KfW verbürgt für die Banken, dass das Bankenrisiko wegnimmt, nimmt übrigens aber auch das Bankeninteresse weg, weil sie damit kein Geld verdienen. Also sehr viele, die beantragt haben, haben noch kein Geld bekommen. Aber das nur nebenbei. Aber jeder, der die Kredite beantragt, muss ja bürgen dafür, ja, und der Deutsche will seine Schulden zahlen. Das heißt, der Staat hat jetzt auch die ganzen Mittelständler an der Angel, die sich eben aus der Hoffnung getrieben, Geld besorgen oder eben auch viele Aktiengesellschaften logischerweise, weil sie Hoffnung haben. Aber es ist in vielen Marktsegmenten einfach total unrealistisch, dass Geschäftsmodelle nachhaltig sind. Und da ist im Moment die Wahrnehmung stark verzerrt, ja. Es ist in einem anderen Umfeld so, wenn eine Gewinnprognose von 1,20 € auf 1,18 € korrigiert wird, dann ist es so, dass die Börsen 10% nachgegeben haben, also die Aktien dieses Papiers. Im Moment ist es eben so, ja, wir werden die nächsten 3 Jahre keinen Gewinn machen, so und so viel Milliarden oder Millionen Kredite aufnehmen und die Kurse steigen, ja. Also, und da kommt das dicke Ende, deswegen Lufthansa als Beispiel. Es ist sehr gut geeignet, meiner Meinung nach, dass im Moment alle so im Rettungsmodus sind, angetrieben von viel, viel Hoffnung. Und das wird auch beflügelt noch durch die tollen Börsenkursentwicklung, dass sie die notwendigen, wirklich tiefgreifenden strukturellen Anpassungen in ihren Geschäftsmodellen nicht oder zu spät machen. Und deswegen werden da auf jeden Fall noch etliche leider quasi das nicht überleben, weil die Geschäftsmodelle sich einfach verändern. So, deswegen zwischen der 35. und 40. Minute das Fußballspiel. Und für die Lufthansa-Arten drücke ich die Daumen, dass ich mich irre. Kann es mir aber ehrlich gesagt nicht im Traum vorstellen. Also es ist ein bisschen was anderes, wenn man den asiatischen Personenluftverkehr sieht zum Beispiel. Da sind die Distanzen so riesig, dass Personen ein Stück weit gezwungen sind, auch zu fliegen. Das muss man sich auch vor Augen halten. Ich war jetzt gerade in Hamburg und bin auch beide Strecken mit dem Zug gefahren. Das ist jetzt kein Vergnügen gerade, vor allem auf dem Hinweg haben wir spontan die Zugfahrt auf 9 Stunden verlängert. Da ist man gleich gut drauf. Aber in Europa, also in unserer Region, wo Lufthansa natürlich recht dominierend ist, sind die Wege alle relativ kurz. Das muss man auch sehen. Ne? Und dann sind alternative Verkehrsmittel auch Wettbewerb, wenn man sich persönlich treffen wollte. Und wir sind auch alle relativ urlaubsgesättigt. Das ist eben auch ein Unterschied. Während wir in Asien und anderen, sage ich mal, aufstrebenden Volkswirtschaften noch so viel Hunger nach Urlaub haben, da wird es auch Urlaubsreisen geben über größere Distanzen und der Flugverkehr dort wird sich natürlich schneller und früher wird sich schneller und früher erholen, aber es wird auch Jahre dauern. Die Kernaussage ist, strukturell wichtige Anpassungen sind teilweise gar nicht möglich, werden oft nicht unternommen, die Menschen sind, die Firmen sind im Krisenmodus und kämpfen und sind hoffnungsgetrieben. Aber die Hoffnung ist die Wiese, auf der die Narren grasen. Für etliche Wirtschaftsbereiche tickt die Uhr einfach anders und es werden sich nach und nach da die Folgeschäden zeigen. Und diese sind eben in den Strategien für Sie entsprechend im Rahmen aller Möglichkeiten abgesichert und da gehen wir halt drauf ein. Wir haben, jetzt gucke ich mal, genau, damit habe ich das mit dem nächsten Crash beantwortet. Da würde ich auf die Veranstaltung von vor 2 Wochen ein Stück weit verweisen. Da habe ich ja erklärt, dass die Treiber im Moment vor allem sind, dass inzwischen sieht man das global, sagen wir mal, was so diese Kurzarbeit angeht, dass dieses deutsche Modell ist viel importiert worden, in Europa ziemlich viel auch. Ist ein relativ cleveres Modell, dass man über Kurzarbeit vorübergehenden Arbeitswegfall kompensieren kann, ohne dass man die Mitarbeiter entlassen muss. Und das kommt gut an. Und in den USA hatte ich letztes Mal gesagt, 69% aller Arbeitslosen haben einen höheren Arbeitslosengeldcheck, als sie vorher Gehalt hatten. Und diese Menschen, die ganz viel Zeit haben, zu Hause hocken, lange auch kein Geld ausgeben konnten in der Lockdown-Phase, haben ein rekordhohes Netto Einkommen in den USA. Und parallel dazu haben eben diese Online-Broker, die kostenfreie Trades auch von Bruchstücken von Einzelaktien anbieten, haben eben Rekord-Depot-Eröffnungs- und Anträge und Rekordumsätze. Es ist aber sehr, sehr viel kurzfristiger Handel und da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich das vor zwei Wochen erläutert hatte. Es gibt da eben auch ein neues Phänomen, dass es so noch nicht dokumentiert gab vorher. Normalerweise findet das meist an Gewinnen und Verlusten an der Börse tagsüber statt. Und jeder professionelle Investor, der tradet, also dieses Traden, dieses Handeln intraday, sich aus den Kursentwicklungen versuchen, Scheibchen abzuschneiden, um zu gewinnen, ist ja doch ziemlich breit verbreitetes Modell. Auch dafür gibt es auch Profis. Profis haben aber immer gerne am Ende des Tages ihre Positionen geschlossen. Also das heißt, die wollen nicht in der Nacht irgendwo investiert sein. So, und das heißt, historisch ist es so, dass sie die Gewinne und Verluste an den Börsen tagsüber machen, während man wirklich selbstbestimmt handeln kann und auch reagieren kann. So, und wir haben jetzt in diesen letzten Monaten ein besonderes Phänomen. Sie haben tagsüber wenn sie die tagsüber Kursentwicklung quasi trennen von der Nachtkursentwicklung, da sage ich ja noch was zu, dann ist es so, dass die tagsüber Kursentwicklung eine ziemliche Seitwärtsbewegung ist. Da ist eigentlich nichts passiert. Die Gewinne werden in den letzten Monaten nachts gemacht. Nachts bedeutet nicht, dass die dann irgendwie einen geheimen Zugang haben und weiterhandeln können, sondern die gehen abends schlafen und haben das Geld eingeloggt mit einer Wette und offensichtlich mit der im Moment funktionierenden Wetterwartung, dass am nächsten Tag der Kurs höher öffnet. Das ist ja bei der Börse so, das habe ich auch in einer der letzten Konferenzen in Erinnerung gerufen, dass die Preise der Aktien wirklich entstehen, weil einer verkauft und jemand anderes muss kaufen wollen. Und wenn die eine übereinstimmende Willenserklärung haben, also einen Kaufvertrag machen, über nämlich den Preis, der zu zahlen ist, damit dass der Unternehmensanteil die Besitzerin wechselt, dann wird ein Kurs festgestellt. Ja? Und das ist eben so, wenn sie abends schlafen gehen und der letzte festgestellte Kurs ist bei 98 US-Dollar gewesen. Und der erste Handel am nächsten Morgen wird gemacht und ist bei 103 US-Dollar, dann haben sie über Nacht quasi, mit in der Zeit, wo nicht gehandelt wurde, 5% gemacht. Ja, das habe ich hoffentlich anschaulich jetzt erklären können. Und das ist auch ein Phänomen der letzten Monate, wofür es noch keine, sag ich mal, amtliche unter Analysten als valide angesehene Erklärung gibt. Für mich untermauert es aber relativ klar meine These, und die ist inzwischen ja auch von vielen anderen anerkannt, dass diese amerikanischen Privatzocker, denen, dass die Sportwetten weggebrochen sind, weil es keine Events gibt, eben ganz, ganz, ganz massiv über diese Online-Broker zocken. Ja, weil das ist eine Amateurlogik. Also das macht man nicht, wenn man investieren will. Dann will man ja Einfluss nehmen können und auch Fakten, die einem zufließen, berücksichtigen können und einbauen können in seine Kauf- und Verkaufsentscheidung. Das ist eine typische Zockermentalität, die jetzt am kurzen Ende eben auch für diese Zocker gut funktioniert hat. Ich habe inzwischen was in dem Chatfeld, da gehe ich gleich drauf ein. Jetzt gehe ich nochmal durch. Also ich habe Technologie erläutert, dass es sehr gut läuft durch diese, sag ich mal, sehr starke Fokussierung auf das Thema als tatsächlicher und teilweise vermeintlicher Krisengewinner. Bewertung spielt keine Rolle. Wirecard habe ich erklärt. Rechtsstaat glauben ist für uns klar. Es wird nochmal einen kräftigen Ruck geben unter den Wirtschaftsprüfern. Und was die Regularien angeht, ja, aber wir vertrauen quasi was das Thema angeht, dem Rechtsstaat, wir vertrauen Wirtschaftsprüfertestdaten. Ansonsten kann man eben auch im regulierten Markt nicht mehr aktiv werden. Und wir werden sicherlich alle in ein paar Jahren einen Wirtschaftskrimi im Kino oder im Fernsehen sehen können, wo dann die Tatsachen, was bei Wirecard Spektakuläres gemacht wurde, aufgearbeitet sind. Wird aber wahrscheinlich für die nächsten 15 Jahre dann wieder ein Einzelfall sein. Der letzte war, wie gesagt, in der vergleichbaren Größenordnung 2002 Enron. Sie waren bei Wirecard nicht investiert. Unsere aktiven Manager hatten dort kein Geld. Wenn Sie heute gucken, wer sind die größten Anteilsbesitzer bei Wirecard, dann sehen Sie immer noch, dass es Vanguard und BlackRock sind. Die sind in der ersten Reihe. Vanguard ist der größte Passivfondsmanager, der einen Index kaufen muss, und BlackRock ist der größte Vermögensverwalter der Welt mit deutlich über 6 Billionen US-Dollar unter Management. Die müssen halt das kaufen, was in so einem Index ist. Lufthansa als Beispiel, ja, als Beispiel, ist keine Pro- und keine Kontraempfehlung, die Aktie ist auch als Beispiel der Verhaltenspsychologie, meiner Meinung nach ein gutes Beispiel, sonst hätte ich ja nicht genommen. Also A, haben sie eine Bewertung der Situation bekommen, aber wie gesagt, das ist eigentlich gar keine Einzeltitelgeschichte, sondern das ist mehr eine strukturelle Erklärung für eine Branche, so wie es auch verschiedene andere gibt, wie die Hoffnung quasi liegt und dass man während dieser Hoffnungsdiskussion versäumt, auf die wirklich notwendigen strukturellen Veränderungen einzugehen, die das Unternehmen überhaupt nur dauerhaft überlebensfähig machen. Und das ist ein gutes Beispiel, wie es eben in vielen Mittelstandsbetrieben und auch vielen anderen Gesellschaften im Moment der Fall ist. Dann USA, Corona ist noch offen und wo steht der Markt? Die Krise, der nächste Crash, habe ich hoffentlich rüberbringen können. Am Fußballbeispiel 35. bis 40. Minute. Wir sind gut im Rennen mit den Strategien ausgewogen und offensiv. Da sind wir definitiv gut im Rennen und wichtig ist dabei immer die Bewertung, welches Ergebnis bekommen Sie mit welchem Risiko, das tatsächlich da drin steckt. Also das Risiko ist nicht nur Kursschwankung, sondern das ist auch, das kann man teilweise mit einer Versicherungspolice, vergleichen. Das ist ja so, wenn Sie Fallschirmspringer sind und haben eine Unfallversicherung und Sie sind jetzt zehnmal gesprungen und hatten keinen Unfall, dann sagen Sie ja auch nicht, ja, ich habe ja kein Risiko, weil es kein Schaden eingetreten ist. So ein Ärger, dass ich die Prämie gezahlt habe. So, sondern das tatsächliche Risiko war objektiv einfach hoch und das ist im Moment hoch. Und wenn Sie das bewerten, das kann Ihnen Ihr Berater erklären, weil die Berater die Portfoliostrategie auch recht detailliert erläutert bekommen und da auch nochmal extra Anlaufstellen haben. Das können Sie sich am Donnerstagabend erklären lassen. Da haben wir das Quartalsportfolio-Update, wo wir wirklich Rechenschaft über die Portfolioentwicklung, letzten Quartals machen, also was hat gut funktioniert, was hat nicht so funktioniert, aber wirklich reine Rechenschaft. Da reden wir nicht über Märkte, da gibt es nichts mit Lufthansa und Technologie und Märkte und insgesamt und Risiko und tralala, sondern wirklich, was hat der Anlageausschuss gemacht, was wurde gekauft, was verkauft, warum, was hat funktioniert, was nicht, wie ist die Performance, wo stehen wir, was waren die Risiken, wie sind wir damit umgegangen. Also wirklich zack, 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 auf Rechenschaftsberichtsebene. Und wenn man das berücksichtigt, dann ist es so, dass wir in der Strategie offensichtlich Doppelplus eben 35. bis 40. Minute steht, 0-2. Wir haben aber das deutlich bessere Team und es wird genug Chancen geben, noch Tore zu schießen und das Match zu gewinnen. Das ist wichtig, dass sich das immer vor Augen halten. Meiner Meinung nach, wir sind halt noch mittendrin. Wenn Sie allerdings mit dieser Spielstrategie offensichtlich Doppelplus, da sind wir nämlich im Moment sehr defensiv, um das mal konkret zu machen. Sie sind im Moment in der offensiv Doppelplus-Strategie defensiver aufgestellt, also im Moment, als in der Strategie ausgewogen, ja, und auch natürlich sowieso als in der Strategie offensiv. Und wir haben dann ein sehr, sehr konzentriertes Portfolio mit einem geringen Nettoaktienanteil, weil wir da auch hohe Absicherungen drin haben. Und da ist es quasi so, dass wir am konsequentesten darauf setzen, dass wir in einer starken Korrekturphase, die irgendwann meiner Meinung nach kommen wird, in den nächsten, ja, zwischen nächste Woche und wenn wir in Anführungsstrichen Pech haben, 18 Monaten, aber da würde so viel passieren, dass wir natürlich laufend noch anpassen können, so wie wir es ja auch in den letzten Monaten gemacht haben. Sie wird kommen und dann werden wir da zuschlagen und zu absoluten Schnäppchenpreisen einsteigen können. Also wir haben eine derart starke Erholung so auch nicht erwartet, das wissen Sie alle, habe ich Ihnen schon gesagt. Ich kann aber, es ist jetzt wichtig, dass Sie das abkoppeln von den Strategiedepots und vom Investitionsbeirat, also vom Anlageausschuss, weil das wirklich nur Stefan Schrader spezifisch individuell ich bin. Was ich Ihnen aber da sagen kann, ist, ich habe ja die ersten Strategien verantwortet seit 1997, also jetzt 23 Jahre bald. Und ich habe 2007, das ist eine Aktienstrategie, habe ich einen Großteil, 85% der Aktien zwischen Februar und Oktober verkauft. Ja, und das war für die, die Finanzmarkt interessiert sind, Sie wissen das, das war ein Jahr zu früh. Ja, und da musste ich mich auch relativ lange erklären, warum ich verkauft hatte. Weil mit dem noch investierten Geld habe ich deutlich zweistellige Renditen erzielt und natürlich mit dem verkauften Geld nicht. Damals gab es für die Parkposition noch 4%. Das wäre heute schon nicht schlecht. aber Sie können mir glauben, dass dann Ende 2009 keiner böse war, als Lehman in Pleite war und die Kurse sich halbiert haben, ja, und wir gut dastanden. Und das sage ich jetzt, wie gesagt, bewusst nur individuell für mich und dass Sie aber auch wissen, also zwei Sachen bitte. Das eine ist, kämen wir zu dem Schluss, eine Fehlprognose gemacht zu haben, verspreche ich Ihnen hoch und heilig und persönlich und kann Ihnen auch in Einzelgesprächen mehrere Beispiele davon geben. aus den letzten 23 Jahren, dann werden diese Fehlprognosen korrigiert, natürlich. Also wir haben eine konsequente Verkaufsdisziplin und haben überhaupt keine Angst zu sagen, also ich hätte keine Angst, wenn ich sage, ja, die Annahmen, die ich getroffen habe, waren so und so, es stellt sich jetzt anders dar und deswegen korrigieren wir. Das würde ich machen in diesen Webkonferenzen und ganz, ganz langfristige Investoren, ich habe ja auch Investoren hier in der Konferenz, die mich teilweise über 20 Jahre begleiten, die wissen das auch, weil natürlich habe ich schon mal Fehlprognosen gehabt und ich habe überhaupt kein Problem damit. Fehlprognosen gehören dazu. Ich arbeite und wir alle arbeiten ja nur diesseits der Glaskugel und unsere Analysen sind handwerklich sauber, aber manchmal gibt es Entwicklungen. Sie erinnern sich vielleicht an die Konferenz, als die Fed gesagt hat, dass sie jeden Schrott aufkauft in unbegrenzter Höhe. Da hatte ich so eine Konferenz lang mal eine kleine Arbeitsdepression, weil das einfach ganz viel substanzielle, also hunderte, wenn nicht tausende Stunden von Arbeit substanziell per Fingerschnips kaputt gemacht hat, weil es einfach vollkommen egal war, wie viel Qualitätsselektionsarbeit wir vorher gemacht hatten, weil die amerikanische Notenbank hat sehr salopp umgangssprachlich ausgedrückt erklärt, dass sie den ganzen Schrott aufkauft und damit alle Risiken einfach weg waren. Quasi vernotenbankt, ja. Also man sagt ja sonst verstaatlicht, aber vernotenbankt ist der richtige. So, und das ist ein Game Changer. Das ist dann eine Änderung und die muss man dann bewerten und einbauen und würde sowas wieder, also würden solche Sachen kommen und wir kehren zu dem Schluss, dass wir unsere Prognose anpassen, dann würden wir halt auch einen Verlust einlocken, würden die Strategie anpassen und wieder Attacke Gas geben, wenn es so rum wäre oder eben wenn es andersrum wäre genauso. Da können Sie sich darauf verlassen, dass wir das dann machen würden. Im Moment sehen wir bei einer Strategie auf dem Doppelfluss sehr konzentrierte Chancen in den Positionen, die wir dort haben. Die Sie ja auch, wenn Sie Investor sind, kennt oder Investorin, haben wir ein sehr konzentriertes Portfolio auf 6 aktive Manager und 2 große Absicherungspositionen. Und da werden wir dann in der zweiten Halbzeit noch dafür sorgen, dass wieder einmal die Investoren aus der Krise in 1, 2 Jahren oder 3 Jahren als Gewinner hervorgehen. Zumindest ist das meine Überzeugung. Ja. So, und in anderen Strategien sind die Ergebnisse besser und sie werden anders gemanagt. Wir haben uns entschieden, dass wir in ausgewogen und offensiv die Mindestquoten von 25% und 50% immer in Aktien investiert bleiben werden. Da haben wir in den Anlagerichtlinien stehen, wie viel wir mindestens in Renditepool investiert haben müssen. Und das heißt, dass da ist es so, man hat, sage ich mal, 2 Hauptertrags- und Risikokomponenten im Portfolio-Management. Ist nur ein kurzer Exkurs, keine Sorge. Das eine ist der Zusammenbau des Portfolios, also wie viel ist in Aktien generell, also übergeordnet die Anlageklasse, wie viel ist in Anleihen, übergeordnet wie viel ist in Gold. Das nennt man die Asset Allocation, also die Anlagestrukturierung. Und in der Fachwelt das Beta quasi, also der Markt, also wie viel Marktrendite und Marktrisiko hat man, und zwar unabhängig davon, wie man die konkreten Zielfondskandidaten auswählt. Und dieser Mehrwert, den die Zielfondskandidaten für Sie bringen, also wenn der Index, sag ich mal, minus 20 macht und Sie machen minus 5, dann hat ein aktiver Manager 15% Mehrwert gebracht. Noch mehr Spaß bringt es natürlich, wenn der Markt plus 5 macht und Ihr Manager plus 20. Das sind 15% Mehrwert, das nennt man Alpha. Ja. Und dieser Teil, der funktioniert übrigens ganz wunderbar die ganze Zeit. Jetzt, also die ganze Krise über, ist es so, dass unsere aktiv ausgewählten Manager ein sehr gutes Ergebnis liefern. Und ein Großteil der Performance kommt aber logischerweise aus der Strukturierung. Und wenn man eben nur in Anführungsstrichen 50% Aktien hat, anstatt 90, was wir aber offensiv dürften, dann steht man eben seit Jahresanfang bei minus 6% und nicht besser, wenn wir quasi mit der 90%, also Attacke, offenes Visier, Harakiri-mäßig, euphorisch in Aktien gewesen wären, dann wäre natürlich jetzt kurzfristig ein besseres Ergebnis für Sie, aber natürlich ein ganz anderes Risiko gehabt, ja, weil dieses Marktrisiko, das kann man dann nicht beeinflussen. Sie alle erinnern sich an den März, da hat alles verloren, ja. Also wirklich alles. Das habe ich ja sehr, sehr ausführlich erklärt. Und dem kann man sich dann nicht entziehen. So, das war jetzt doch ein bisschen weit ausgeholt. Ja, ich hatte dann immer gefragt, nächster Crash, ne? Habe ich gesagt, zwischen plus 20 und minus 40 bis Jahresende ist alles drin. Minus 40 würde ich mal als Crash bezeichnen. Und das kann alles immer sein. Ich habe Ihnen auch in anderen Konferenzen dargelegt, dass der Investitionsbeirat da sag ich mal, auch 2 Lager hat, dadurch, dass im Moment der Großwetterlage einfach so indifferent ist, ja. Also deswegen ist tatsächlich meiner Meinung nach die Bandbreite aus diesem reinen Markt, das, was ich eben erklärt hatte, dieses Beta in der Fachsprache, dass dieses reine Marktrisiko ist extrem hoch und diese Dynamik, die im Moment da ist, die ich ja beschrieben habe am Beispiel von Technologie, dass das Geld, was es gibt, eben sehr konzentriert in bestimmte Bereiche geht. die ist auch wiederum besonders positiv, ja. Und das führt eben dazu, dass Sie im Moment, wenn Sie zum Beispiel Finanzdienstleistungstitel global nehmen, die haben 21% verloren seit Jahresanfang, oder Energietitel haben über 30% verloren seit Jahresanfang. Wenn Sie dann aber, sagen wir, oder Spanien, der spanische Aktienmarkt hat auch über 20% verloren. Und dann haben Sie aber einen DAX, auch an anderer Stelle schon mal erläutert, dass das eigentlich total unlogisch ist, mit nur minus 5,4% jetzt per Freitag letzte Woche, weil wir eben mit Automobil und mit den Banken, also Commerzbank, Deutsche Bank und jetzt Wirecard echt eigentlich ziemlich schwach aufgestellt sind. Aber da sieht man, was eben diese Hoffnung aufmacht. Und Europa mit minus 9,5. Aber die USA hat man eben auch mit nur minus 2,1. Und wenn sie in Technologie investiert waren, seit Jahresanfang sogar plus 13. Also diese Heterogenität ist sehr, sehr groß. Na, hat man 100.000 in Technologie investiert, am 1. Januar hat man jetzt 113. Hat man 100.000 in Energie investiert, also Unternehmen, die Strom produzieren und dergleichen, ja, also eigentlich vermeintlich sicheres Geschäftsmodell, dann hat man jetzt 70.000 auf dem Konto. Ne? Und dieses heterogene Umfeld, das wissen aktive Manager, als solche treten wir ja an, für sie zu nutzen. Und das werden wir auch tun. So, Chancen, Risiken habe ich erklärt, bleibt eigentlich noch von dem, was da steht. USA, Corona, durchaus noch ein wichtiger Punkt, weil tatsächlich der Trump ja das ein Artikel heute, Spiegel Online, habe ich gesehen, ja wirklich in einem Ausmaß als Leader versagt, was das Thema angeht, wie wahrscheinlich kaum Präsident vor ihm mal. Und welche Folgen hat das für uns und Sie als Investoren? Trump, ja, durch seine wirklich, also für Europa generell, für Europäer generell sehr schwer nachvollziehende Art, Politik zu machen, aber jetzt auch hier mit Corona, also wirklich gegen alle Erfolgsmodelle, die es gibt. Und da hat man ja jetzt die letzten Monate wirklich doch schon eine ganze Menge mehr neuer Erkenntnisse gewonnen. Zieht er da seinen Stiefel durch und spaltet sein Land, und verliert auch wirklich unglaublich viele Anhänger, wobei es Trump nur um die nächste Wahl geht. Für uns Investoren bedeutet das, muss man sich die Frage stellen, was wird Trump machen, um die Wahl zu gewinnen? Also worauf wird er die Aufmerksamkeit lenken? Und das ist durch sein Versagen innenpolitisch, im Umgang mit Corona, ist es ziemlich sicher, dass er das so machen wird, wie viele Präsidenten vor ihm auch schon recht erfolgreich, teilweise mit drastischen Mitteln, nämlich durch Ablenkungsmanöver in der Außenpolitik. Und da sind in der Vergangenheit auch tatsächlich Kriege angezettelt worden und dergleichen in gleichen Situationen. Und bei Trump ist es so, dass ich als das Wahrscheinlichste ansehe, dass China natürlich als Sündenbock herhalten wird und dass dieser Handelskrieg, der uns letztes Jahr hauptsächlich beschäftigt hat in diesen Wirtschaftsupdates, die wir gegeben haben, quartalsweise, dass der natürlich rechtzeitig zur Wahl deutlich wieder hochgekocht wird und dass es da auch mit sehr eigenartigen Mitteln zugehen wird. Ja, heute ging, las ich, dass die US-Regierung überlegt, TikTok zu verbieten. Ja, TikTok ist im Social-Media-Bereich der Mega-Überflieger für die meisten, ich sage jetzt einfach mal in unserem Alter, ja, zwischen 30 und 80, das ist so die Bandbreite der meisten, die in der Leitung sind. Für viele ist TikTok unrelevant, aber dass sie eine Vorstellung haben, TikTok ist letztes Jahr die App auf dem Handy, ne, die ist 1 Milliarde Mal runtergeladen worden, und die USA überlegen halt, TikTok zu verbieten, als sie nach China kommt. Und unabhängig davon, was man von TikTok halten mag, ist das natürlich ein relativ undemokratisches und auch, sag ich mal, untypisches Verhalten für westliche Regierungen. Und das ist aber ein Indikator, wo ich heute gesagt habe, das baue ich heute Abend mal in die Konferenz ein, dass sie eine Idee haben, dass Trump auch auf viele andere Sachen noch kommen wird, wenn er für seine Wiederwahl in Bedrängnis gerät und dass es eben, sag ich mal, machtpolitisch und im Wahlkampf ein absolut übliches Mittel ist, auf außenpolitische Feinde die Aufmerksamkeit zu konzentrieren, um von innenpolitischen Versäumnissen und in diesem Fall Versagen abzulenken. So. Das ist das eine, das ist diese Unruhe, die ich auch in der vorletzten Konferenz, glaube ich, relativ ausführlich beschrieben habe. Da wird es also viele Nebelkerzen geben und im Zweifel auch eine extrem rücksichtslose Vorgehensweise. Und diese massiv zunehmenden Infektionszahlen in den USA sind natürlich auch ein realer Risiko Faktor, also für erneute Lockdowns. Es ist ja nicht so wie jetzt im ersten Durchlauf, dass Lockdowns in Zukunft, das sieht man ja auch in Deutschland schon, also jetzt mit Gütersloh, erst Lockdown, dann ist es doch rechtswidrig. Das sieht man in einzelnen Ländern und so weiter oder in Regionen. Und so wird uns das eine Zeit lang noch begleiten. Das ist aber natürlich ein riesengroßer Unterschied, ob jetzt irgendwie in den USA, Los Angeles oder New York einen Lockdown haben oder ob in Gütersloh Herr Tönnies mal eben seine Stadt, abschaltet. Also und in den USA ist es jetzt schon so, dass die vermögenden Menschen kein Geld mehr ausgeben. Das hatte ich ja auch als Hauptrisiko vor 10 Wochen schon angekündigt, auch als These, dass das Konsumverhalten sich nachhaltig verändert, weil erstmal alle ihr Geld zusammenhalten, weil dieses Ereignis anders als in anderen rezessionsartigen Ereignissen wirklich vollkommen, also de facto am Ende, egal wer irgendwann mal einen Vortrag dazu gehalten hat, das haben wir alle inzwischen gehört, dass Bill Gates auch schon seit Jahren warnt und so weiter, aber de facto sind alle auf dem falschen Fuß erwischt worden, de facto das ist ein außerordentlich hohes Maß an Fremdbestimmung und ein Riesenunterschied zu jeder anderen Rezession, weil sich da ja so Katastrophen ankündigen. Man kriegt das dann ja irgendwie mit, sag ich mal, wenn man in einer Firma arbeitet. Ja, die Aufträge werden schlechter, die Kundenstimmung verändert sich und so weiter. Da haben sie wenigstens ein paar Wochen oder Monate Vorlauf. Da ist die Gemütslage eine andere. Da hat man ein intuitiv oder auch intellektuell anderes Verständnis dafür. Und das hat dadurch auch andere Auswirkungen auf die Psychologie der Menschen und ihr Verhalten. Und das ist, sag mal, generelle Grundzukunftsvertrauen. Was hier besonders brutal ist, und das gilt ja für Unternehmer gleichermaßen wie für Angestellte, dass es Branchen gibt, da wurde alles richtig gemacht. Wir haben gesunde Bilanzen gehabt, super Cashflows, tolle Gewinne, tolle Kunden, super Dienstleistungen gebracht, top, einfach Stecker gezogen. Ja? Und das hat ganz andere Auswirkungen auf die Psyche. Und da werden die Menschen ganz anders ihr Geld zusammenhalten. Und das war ja auch meine These und das bestätigt sich in den USA, gibt es da jetzt valide Zahlen zu, dass insbesondere die vermögenden Menschen ihren Konsum deutlich verändert haben. Deutlich. Die Ärmeren nicht so sehr. Die haben ja auch ihre Konsumchecks, die sie bekommen haben, alle mehr oder weniger sofort ausgegeben. Und das ist halt katastrophale Auswirkungen auf die Wirtschaftsleistung. Und das heißt also, in den USA haben wir 3 Punkte. Ein Risiko ist die außenpolitischen Nebelkerzen, die ich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit erwarte. Und da halten wir uns vor Augen halten, dass das unser Hauptthema war im letzten und auch im vorletzten Jahr. Auch fing es auch schon an mit dem Handelskonflikt mit China. Und China ist hier besonders prädestiniert, weil sie, wie gesagt, nach USA Lesart und scheinbar die Quelle des Übels sind, die Quelle von Corona. Also da wird es relativ sicher, umso schlechter Trump dasteht durch seine innenpolitischen Katastrophen, desto mehr wird er dort Richtung China schießen. Das ist zumindest das leichteste Opfermoment und das ist die übliche Vorgehensweise im Wahlkampf von verschiedenen Politikern vor ihm. Auch schon Politikinteressierte von ihm werden das wissen. Also außenpolitisch irgendwas Großes anzetteln, weil das die Aufmerksamkeit bündelt und man als Krisenmanager glänzen kann. Das zweite ist, dass die USA wirklich jetzt anders als wir zum Beispiel in Deutschland wirklich doch deutlich steigende Infektionszahlen haben. Im Moment 50.000 neue Infektionen pro Tag werden festgestellt. Das ist schon mal eine Hausnummer. Dann, also die USA haben ja nur 4-mal so viele Einwohner wie wir, ne? Also dass sie das so ins Verhältnis setzen. Also das ist echt schon eine Hausnummer. Da würde bei uns alles abgeschlossen werden in Deutschland. Und Trump rennt halt ohne Maske rum und so weiter und so fort. Und das dritte ist, dass das Konsumverhalten sich nachhaltig verändert hat. Und das ist auch kein Risiko, sondern die Folgen sind absehbar. Und von daher sind wir vorsichtig und haben eben auch zum Beispiel in der Strategie offensichtlich Doppelplus die Absicherung auf den amerikanischen Aktienmarkt, wo sie dann in der Absicherung profitieren von fallenden Kursen, entsprechend größer gemacht und können überhaupt nicht verstehen, also verstehen im Sinne von, wir teilen nicht die Einschätzung, dass diese hohen Kurse gerechtfertigt sind und haben dann ja auch vor kurzem die Technologieposition in den USA entsprechend realisiert nach diesem starken Kursanstieg und das Geld in anderen Regionen, die aussichtsreicher erscheinen, für sie investiert. Also wenn Sie da mehr interessiert zu den konkreten Umsetzungen all dieser Hintergründe, die ich jetzt so im Grunde genommen ein imaginäres Frage-Antwort-Spiel bin ich darauf eingegangen. Das ist so eine Art Best-of-Sammlung von Fragen und Themen, mit denen wir in den letzten Wochen konfrontiert worden sind und vielleicht ja auch eine Anregung, dass Sie Fragen wirklich einreichen, scheuen sich dann nicht, vielleicht ist auch die eine oder andere von Ihnen gekommen. Ich habe es heute mal so gemacht, ja. Und zum Abschluss gehe ich noch auf einen Punkt ein, der hier steht. Heißt es, würde es bedeuten, dass Sinn macht, von der Strategie Plus in Doppelplus, also Plus, denke ich mal, ist offensiv, in offensiv Doppelplus zu wechseln. Das ist, sag mal, ob ein Wechsel Sinn macht, da will ich wirklich, dass Sie mit Ihrem Berater sprechen und das abstimmen, weil ich kenne ja die kundenindividuellen oder investorenindividuellen Anforderungen, Ziele und Bedürfnisse, die kenne ich ja nicht. Und das hat sehr viel mit allem Möglichen zu tun. Wenn Sie jetzt zum Beispiel ein reines Aktiendepot haben, sowieso, ja, also es gibt einfach viele Menschen, die sagen, so, ich habe eine reine Aktiendepot, also dass sie selbst gestalten oder wo sie per Definition einfach immer in Aktien investieren, auf steigende Kurse, dann haben Sie jetzt zum Beispiel für das Geld, was in den Strategien ist, eine ganz andere Ausgangsbasis, als wenn Sie jetzt das Hauptinvestment Ihres liquiden Vermögens in den Strategien haben, ja. Also um ein Beispiel zu sagen. Also wenn Sie sowieso eine große Aktienposition haben, dann können Sie natürlich eine komplementäre Strategie über Sie dann eher umsetzen. Wenn Sie das nicht haben, dann würden Sie das wahrscheinlich, würden Sie eine andere Strategie wählen. Und das ist was, wofür Ihr Berater da ist. Die Strategien werden ja ausschließlich in Form von Beratungen vermittelt, damit das eben, also es ist Maßkonfektion meiner Meinung nach. Also es gibt ja eine ganze Reihe von Strategien. Und Ihr Berater ist ja auch unabhängig, also kann ja, also das, was er mit der Strategie in Ihrer Gesamtvermögensplanung umsetzt, hat ja ein bestimmtes Konzept hinter. Und diese Option der Strategie Wechsel, die ist mir wichtig zu sagen. Und quasi, was ich Ihnen da empfehle, ist, also wirklich jetzt auch ganz gezielt aus dem Bauch raus, wenn irgendjemand von Ihnen in der Leitung im Bauch sich gerade mit der offensichtlich Double Plus, wo ich es nachvollziehen kann. Ne? Ich muss immer aufpassen, dass ich die eigene Strategie nicht schlecht rede, aber ich kann es nachvollziehen, wenn Sie Fußballfan sind und Ihre Mannschaft liegt 0-2 hinten in der 37. Minute, dann haben Sie ja auch ein Scheißbauchgefühl. Entschuldigung, dass ich das so sage. Ja? Aber deswegen sind Sie ja kein Fan, also deswegen sagen Sie ja nicht, ich bin kein Fan mehr von der Mannschaft. So. Oder ich glaube nicht mehr an das Spielsystem, was ein Herr Klopp oder ein Herr Flick oder ein Herr, ich bin auch nicht so ein Fußball-Guru, lassen wir das mal, auf jeden Fall, oder ein Yogi Löw, ja, deswegen stellt man ja nicht sofort das Spielsystem in Frage und jeden einzelnen Spieler. So. Wenn Sie aber dieses Bauchgefühl haben, da weise ich Ihnen darauf hin, dann sprechen Sie mit Ihrem Berater, Sie können halt immer jederzeit kostenfrei zwischen den Strategien wechseln, weil die dahinterstehende Mannschaft, also die Analysten und die Menschen im Portfolio-Management sind die gleichen, aber wir haben ja unterschiedliche Aufträge in den Strategien. Ja, also wir sind unterschiedlich offensiv oder vorsichtig, je nachdem, welche Aufgabe die Strategie in Ihrer Vermögenskonstruktion hat. Und dass Sie eben kostenfrei jederzeit wechseln können, ist eine Besonderheit, die wir vor 6 Jahren bei der Konstruktion einfach berücksichtigt haben. Also wenn Sie sich unwohl fühlen, mit dem Berater oder Beraterin sprechen, wenn Sie sich nicht unwohl fühlen, einfach weitermachen, wenn sich Ihre Ziele, also investiert bleiben, wenn sich Ihre Ziele verändert haben, was ja auch sein kann. Vielleicht haben Sie vor 5 Jahren investiert und hatten noch 10 Jahre bis zum Ruhestand, jetzt haben Sie noch 5 Jahre, dann könnte es ja sein, dass Sie anders darüber denken. Also müssen Sie nicht, ne? Aber könnte sein. Und wenn das so ist, das ist ja das Schöne, dann kann man eben das anpassen. Das ist einfach nur ein Hinweis darauf, das ist ja auch ein Ziel. Also ich bin ja jetzt hier nicht als Pädagoge angetreten, die Finanzmärkte zu erklären, aus reiner Liebe zum Erklären. Ich mag das gerne, ich mache das gerne. Aber es soll auch dazu dienen, dass Sie verstehen, also besser anfassbar verstehen, was wir tun, dass Sie eben nicht nur unten rechts auf den Depotauszug auf eine Renditezahl gucken, sondern dass Sie verstehen, was dahinter passiert. Ja? Und da gibt es Phasen, wo man, also das letzte Jahr zum Beispiel sah einfach nur gut aus in allen Strategien 2019. Und wenn man dann auch noch berücksichtigt hat, mit wie wenig Risiko wir diese sehr hohen Renditen für Sie erzielt haben, war das einfach nur genial. Das hat nur Spaß gebracht. So, es gab aber auch schon Jahre, ich habe vor einigen Jahren mal, als der Brexit war und Trump gewählt wurde und so, da habe ich mal das Bild verwendet, das war ein Jahr, wo sehr viele Blitzeiswarnungen waren. Und wenn Sie eine abgesicherte, wenn Sie Absicherungsaufträge haben von Ihren Investoren, dann bauen Sie dann Absicherungen ein, wenn eine Blitzeiswarnung durchs Radio kommt. So, am Ende ist es aber so gewesen, dass alle die dann mit 240 rübergebrettert sind und nichts abgesichert hatten, standen dann in dem Jahr besser da als wir. Ja. Und das, was wir machen und was ich versuche mit diesen Erklärungen, die wir geben, ist, Ihnen die Hintergründe zu erklären, weil Sie selbst sollen entscheiden, wollen Sie jemanden haben, der bei einer Blitzeiswarnung ein bisschen vom Gas geht? Also nicht Hasenfuß, ne? Also nicht jetzt hier Hosenträger, Airbag, Fallschirm, Hasenfuß und so weiter, sondern einfach eine angemessene Risikobewertung macht in ihrem Sinne und die berücksichtigt. Und sind Sie dafür bereit, vielleicht auch auf die Chance auf 1-2% Rendite zu verzichten? So. Wenn das so ist, sind Sie gut aufgehoben, weil so werden wir das machen und in den Strategien, die Sie haben, wird sich das auch nicht ändern. Wir machen, so wie bei defensiv ja geschehen, auch Strategieanpassungen, die ganz maßgeblich sind. Wenn sich die Marktrahmenbedingungen maßgeblich verändern, das haben wir ja de facto gemacht jetzt. Ich habe Ihnen das gerade nur bei offensiv Doppelplus eben erklärt, weil das bei rund minus 20 seit Jahresanfang auch schlecht anfühlen kann. Das kann ich doch verstehen, das ist doch logisch. Also, da nenne ich die Dinge lieber beim Namen, als dass ich sie damit alleine lasse. Und wenn Sie sich damit nicht wohlfühlen, dann fragen Sie sich ihn, ob das, was ich Ihnen erkläre und wie die quasi unsere Handlungslogik, also die Anlagerichtlinien und so weiter, ne, und wie wir das umsetzen. Das ist ja das, was ich oft erkläre in diesen vielen Konferenzen. Wenn Sie sagen, nee, das hat Hand und Fuß, ich vertraue denen und es liegt jetzt nur, wir stehen 0-2 da, dann müssen Sie eben, dann können Sie sagen, Sie selbst wollen aber ein bisschen mehr Gas geben und dann können Sie eine Strategie wechseln der gleichen Mannschaft. Oder sie sagen einfach, nee, sie bleiben. Und das ist auch der Sinn dieser vielen, vielen Konferenzen und Erklärungen. Die sind kein Selbstzweck oder rein pädagogisch, sondern das ist die tiefe Überzeugung und auch inzwischen bei mir jetzt Erfahrung seit 26 Jahren. Im September bin ich seit 26 Jahren selbstständig in dem Bereich, seit 23 Jahren mit Portfolioverantwortung, dass wenn die Investoren wissen, was gemacht wird, ja, was sind die wahren Treiber und Gedanken hinter den Ergebnissen und wie viel Risiko hatte ich in echt. Ja? Also deswegen dieses Blitzeisbild. Manchmal weiß man das ja auch gar nicht, wenn man Amateur ist, wenn einem das niemand erzählt. Habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Menschen durchziehen und ihre Ziele erreichen. Ja, weil auch Geld anlegen ist ja kein Selbstzweck, sondern in der Regel ist es so, dass Menschen gegenwärtig das Geld entbehren und anlegen, damit sie später damit etwas Sinnvolles machen können, weil sie es wollen oder müssen. Also ob es irgendwelche Wünsche und Träume sind, die sie sich erfüllen oder ob es Notwendigkeiten sind bei der Altersvorsorge. Es geht aber ja immer um dieses Ziel, ja. die Wahrscheinlichkeit, das Ziel zu erreichen, ist, wenn man weiß, was mit dem Geld passiert, nach unseren Erfahrungen und unserer Erzeugung größer. Und deswegen machen wir auch mit Freude diesen Aufwand, alle 2 Wochen ein Update zu geben, solange dieses Corona-Thema präsent ist, ja. Und im Moment ist es ja nicht mehr so präsent durch schlimme Börsenentwicklung. Aber es ist wirklich sehr, sehr relevant und bedeutsam. Das kann ich Ihnen hoffentlich auch überbringen. So, dass Sie sich damit wohlfühlen, ja. Ich würde jetzt, weil es wirklich auch schon wieder sehr lang geworden ist, ich definitiv alle Fragen beantwortet habe und alles, was an der Tafel stand, geklärt habe. Ihnen an der Stelle einen schönen Abend wünschen. Warten Sie, ich muss noch schnell die Einladung einblenden. Fürs nächste Update, Sie können sich heute, das haben wir uns überlegt, ist doch viel schlauer. Augenblick. So. Dass Sie sich gleich anmelden können, wenn Sie wollen. Dann machen Sie das kurz. Ich lasse das noch 5 Minuten eingeblendet. Dann können Sie da auf den Button klicken und dann sich für nächste, für in 14 Tagen wieder registrieren. Ich freue mich, dass Sie dabei waren. Ich weiß jetzt namentlich gar nicht, wer dabei war, aber wahrscheinlich der harte Kern. Aufgrund der guten Kursentwicklung im Moment werden es weniger, das ist zu beobachten. Nehmen Sie bitte auch mit, dass Sie, wenn Sie Freunde haben, die diese Information auch bekommen sollen, Ihrer Meinung nach. Sie haben, wenn Sie Wiederholungsteilnehmerinnen oder Teilnehmer sind, ja auch ein Zwischengefühl, worüber wir reden und was wir machen. Dann können Sie gerne einladen. Das ist eine kostenfreie Veranstaltung. Das ist tatsächlich auch die tiefe Überzeugung, ein bisschen Finanzmarktwissen in den Markt bringen zu wollen. Aus dem Grund, den ich eben geschildert habe, weil das unglaublich wichtig ist, um seine Ziele zu erreichen. Ja, weil wir werden alle in diesem Leben keine Zinsen mehr kriegen. Wir müssen das durch erfolgreiches, gutes, wohlüberlegtes investieren, müssen wir unsere Anlageziele erreichen. Und bitte. Zeit für die Reinigungskräfte im Büro und Sie können da gerne auch andere einladen, den Link weiterschicken. Und ganz genau, und wenn Sie Investor sind oder Investorin, am Donnerstagabend haben wir das Portfolio-Update, das ist wie gesagt so ein Rechenschaftsbericht über die letzten 3 Monate, das ist auch, wenn wir viele Portfolio-Anpassungen hatten, aber kurz und knackig, maximal eine halbe Stunde, werden wir da zu zweit aus dem Portfolio-Management Ihnen sagen, was getan wurde und für Fragen und Antworten wirklich ganz konzentriert auch nur fürs Portfolio, ja. Also wenn Sie was zu einzelnen Managern wissen wollen oder, Darum geht es da. Da geht es nicht ums große ganze Bild und den Markt und all die anderen Dinge, sondern wirklich nur um Strategiedepots. Das ist nur für Investoren, die Veranstaltung. Da können Sie also nicht externe mit reinholen. Dann sind Sie herzlich eingeladen. Sie werden nochmal eine kleine Erinnerung gemeldet bekommen. Ich weiß nicht, ob das für morgen oder übermorgen angesetzt ist. Dann zu dieser quartalsweisen stattfindenden Konferenz. In dem Sinne, ich wünsche Ihnen alles, alles Gute und ja, hoffe, dass das Format Ihnen heute auch zugesagt hat. Wenn ja, bedanken Sie sich bei Ihrem Berater, Ihrer Beraterin, die Ihnen letztendlich ja kostenfrei diesen Zugang zu Hintergrundinformationen ermöglichen. Positives Feedback freut uns immer. Mehr lernen tun wir, wenn irgendwas nicht gut war. Schreiben Sie das auch ruhig gerne in E-Mails, sagen Sie es Ihrem Berater, Ihrer Beraterin. Bleiben Sie gesund, wohlgesonnen und gut gelaunt. Bis zum nächsten Mal. Ihr Stefan Schrader.